Hallo und herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Miriam Ahrens und begrüße Sie zu unserer neuen Folge im Januar 2026. Hallo Herr Möhring.
Moin Frau Ahrens.
Wir sind mit unserem Podcast jetzt schon im fünften Jahr. Der Jahresbeginn lädt nun dazu ein, nach vorne zu schauen, ohne dabei das abgelaufene Jahr aus den Augen zu verlieren. Was nehmen wir mit aus 2025, was die Themen Energiewende, Transformation und Klimaschutz angeht?
Der Beginn eines neuen Jahres, naja, der wird ja gerne mit Optimismus verknüpft. Ja? Fakt ist, wir haben harte Realitäten, denen wir uns stellen müssen. Was annähernd ganz Deutschland besorgt, ist die anhaltende volkswirtschaftliche Schwäche, die maßgeblich mit Energie, insbesondere mit Energiepreisen zusammenhängt, aber auch mit nur bedingt erfolgreichen Bemühungen um die Transformation. Das gilt umso mehr, als auch gar keine wirkliche Perspektive auf Verbesserung ernsthaft erkennbar wäre. Ja, und das dämpft Investitionen bei Unternehmen und auch den Konsum bei Haushalten. Es geht nicht nur um eine vorübergehende konjunkturelle Delle, die sich im globalen Kontext schon wieder auswachsen wird, sondern wir haben es mit grundsätzlichen strukturellen Defiziten zu tun. Ja? Aber es sind auch einige Dinge von der neuen Regierung auf den Weg gebracht worden, die mittel- und langfristig helfen könnten. Das ist die gute Nachricht. Also wo wollen wir anfangen, Frau Ahrens?
Gerne positiv mit den guten Nachrichten aus dem Regierungshandeln. Aber bitte mit Fokus auf die Energiethemen.
Ja, absolut. Und vermutlich bei vielen schon fast in Vergessenheit geraten, der Koalitionsvertrag, also nicht mal ein Jahr, der enthält viele richtige Einschätzungen und, wenn konsequent umgesetzt, könnten damit wichtige Schritte für die wirtschaftliche Erholung auf den Weg gebracht werden.
Haben Sie da ein Beispiel?
Ja, also ausweislich des Koalitionsvertrages ist ja verstanden, dass wir die Transformation nur dann erfolgreich gestalten können, wenn gleichzeitig die deutsche Wirtschaft erfolgreich läuft. Die Verbindung von erfolgreicher Industrie als Voraussetzung für erfolgreiche Klimaschutzbemühungen, die halte ich für fundamental für alles das, was jetzt passiert. Daran wird sich jede Regierung messen lassen müssen, jetzt in Zukunft. Und ganz ehrlich, Opposition muss sich da auch dran messen lassen.
Und wie sehen Sie die konkrete Umsetzung bislang? In Deutschland sagen wir gerne, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern lediglich ein Umsetzungsproblem.
Oh ja, kein Erkenntnisproblem, nur Umsetzungsproblem. Also das Statement, das sollten wir mal beleuchten. Da mache ich selbst ein riesen Fragezeichen dran. Das hört sich so an wie, wir haben genau verstanden, worum es geht und was zu machen ist. Es hapert allein bei der konkreten Umsetzung. Und ich sage Ihnen, da ist aus meiner Sicht mal wieder ganz viel Narrativ. Es wird suggeriert, dass die Wege in die klimaneutrale Welt klar seien, dass es in erster Linie an der Umsetzung scheitert. Und gerne wird dann auch mal vom Unwillen zur Umsetzung geredet. Also ganz ehrlich, wir müssen uns in Deutschland sehr ernsthaft fragen, ob wir wirklich erkannt haben, wie wir unsere Probleme lösen.
Was meinen Sie damit?
Zur Erkenntnis gehört doch nicht allein die Feststellung, dass die Energiepreise unerträglich hoch sind. Ja? Denn dass die zu hoch sind, da sind sich ja alle einig. Oder die Feststellung, dass beim Wärmemarkt oder im Transportsektor die Transformation stockt. Ja? Also das allein, das würde ich mal vielleicht Problembewusstsein nennen. Daraus kann ich aber doch nicht folgern, dass ich keine Erkenntnisprobleme mehr habe, sondern allein Umsetzungsprobleme. Zur Frage der Erkenntnis gehört doch auch, ob man eine realistisch umsetzbare Perspektive und Strategie zur Lösung des erkannten Problems hat. Wenn das klar wäre, ja, dann kann ich sagen, ich habe kein Erkenntnisproblem. Dann weiß ich, wie es weitergeht und muss nur noch konsequent umsetzen. Kein Erkenntnisproblem ist für mich in vielen Fällen daher ehrlich gesagt eine ziemlich leere Phrase. Sie vernebelt, dass es nicht nur um Umsetzung geht, sondern darum, wie man wirksam und zu vertretbaren Kosten Klimaschutz betreibt. Oder jetzt mal echt zugespitzt, da wird Lösungskompetenz vorgegaukelt, die nicht da ist. Ich mache das hier bewusst ohne Namens- oder Parteinennung, denn diese inhaltliche Selbstüberschätzung geht quer durch die etablierten Parteien, die in den vergangenen Jahren regiert haben.
Und was ist mit denen, die nicht regiert haben?
Oh ja, guter Punkt. Die haben insbesondere, aber eben auch nicht nur, am rechten Rand noch viel größere Erkenntnisprobleme und erst recht keine Lösungsbereitschaft. Da wird in einem extremen Maße die jeweils eigene Klientel populistisch bedient. Und das hilft nun wirklich überhaupt nicht weiter.
Lassen Sie uns das doch mal ein bisschen konkreter betrachten. Wie sieht es denn aus mit den Problemen bei Erkenntnis und Umsetzung im Wärme- und Transportsektor?
Ja, genau. Ein bisschen konkreter ist wahrscheinlich hilfreich. Im Wärmemarkt reden wir seit der früheren Regierung über den Fehlschlag mit dem sogenannten Heizungsgesetz. Und mittlerweile reden wir über dessen Neugestaltung, inklusive neuem Namen übrigens, Gebäudemodernisierungsgesetz. Also Hand aufs Herz. Niemand kann seriös vortragen, dass wir kein Erkenntnisproblem haben, wie wir den Wärmemarkt dekarbonisieren. Im Gegenteil, es ist eben nicht trivial, wie man den Großteil der deutschen Heizungen dekarbonisieren will. Raumwärme macht übrigens insgesamt mehr als ein Viertel des gesamten deutschen Energieverbrauchs aus. Ja? Und es ist erkannt, dass CO2-freie Lösungen zurzeit nicht zu wirtschaftlichen Bedingungen erreichbar sind, sondern erhebliche finanzielle staatliche Unterstützung erfordern. Ja? Und selbst dann bleiben jede Menge Fragen offen, wie der Heizungsmarkt konkret umgebaut wird. Also ich bin deshalb auch nicht verwundert, dass es mit dem neuen Entwurf des Gesetzes so lange dauert. Stichwort Erkenntnisprobleme. Ja, das ist nicht überraschend. Und noch weniger verwundert bin ich, warum sich so viele Kommunen bei dieser Sachlage so schwer mit ihrer kommunalen Wärmeplanung tun.
Und im Transportsektor?
Auch da gilt, es gibt keine leichten Lösungen. Oder glauben Sie wirklich, dass die Debatte rund um das Aus des Verbrennermotors allein das Ergebnis von cleverem Lobbying der bösen Autolobby ist, das sich mit großem Beharrungsvermögen an seinen geliebten Verbrennungsmotor klammert? Fakt ist doch, dass sich die deutschen bzw. internationalen Verbraucher nicht zeitnah flächendeckend auf Elektromobilität einlassen können und dass auch die Automobilindustrie diesen Schritt nicht erzwungen mitgehen kann, ohne in wirtschaftliche Bedrängnis zu kommen. Ja? Diese Erkenntnis macht den Umbau ja so schwierig.
Und warum klappt das Ihrer Ansicht nach nicht?
Nicht zuletzt. Deshalb nicht, weil diese Verschiebung eben nicht aus sich selbst heraus großflächig wirtschaftlich umsetzbar ist. Weder für die Verbraucher noch für diejenigen, die die Autos bauen. Noch für diejenigen übrigens, die für den Bau der erforderlichen Ladeinfrastruktur verantwortlich sind. Da geht es übrigens nicht nur um Ladesäulen, sondern auch um das gesamte vorgelagerte Stromsystem. Und diese Fragestellung, um das auch zu ergänzen nochmal, die gelten auch für den Wärmemarkt, ja? Auch dort gibt es nicht die offensichtliche Lösung, die alle Fragen im Gesamtsystem klärt. Diejenigen, die unter Verweis auf Wärmepumpen und Elektrifizierung das großflächige Ausrollen von Wärmepumpen als generelle Lösung für den Wärmemarkt herbeireden, die müssen erklären, wie das Thema Verfügbarkeit von Strom im Winter und die Anforderungen der Strombereitstellung geklärt werden. Wohlgemerkt, mir geht es um die Lösung im Gesamtsystem, nicht für den einzelnen Heizungskeller. Wie lässt sich der gesamte Energiebedarf zu vertretbaren Preisen jederzeit verfügbar bereitstellen? Darauf brauchen wir Antworten und das ist nicht trivial. Und das hat auch nichts mit dem kürzlichen Stromausfall jetzt in Berlin zu tun. Aber eine massive Elektrifizierung bedeutet natürlich, dass wir noch viel mehr Aufwand in Resilienz und Redundanz des Stromsystems stecken müssen.
Haben Sie denn die Lösung?
Hier gibt es kein sogenanntes Silver Bullet und dann wird alles gut. Ja, das ist ja das Problem. Aber eines weiß ich, in diesem Zusammenhang zu sagen, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben nur ein Umsetzungsproblem, da kann ich nur den Kopf schütteln. Wir haben eben gerade nicht alle machbaren Lösungen auf dem Tisch liegen. Ob nun Wärmepumpe, Tiefengeothermie, Biogas, all das erfordert bislang Geld vom Steuerzahler und das in Zeiten knappen Geldes. Was gepusht werden muss, meiner Ansicht nach, alle sinnvollen Lösungen gehören auf den Tisch, nicht nur ideologisch erwünschte. Wir reden hier über gelebte Technologieoffenheit.
Ein letzter Punkt zu dem Erkenntnis versus Umsetzungsproblem im abgelaufenen Jahr. Wie sehen Sie die Debatte um die zu bauenden Gaskraftwerke?
Oh ja, wir leisten uns in Deutschland weiterhin eine Debatte über das Ob von neuen Gaskraftwerken. Also wenn das kein Erkenntnisproblem ist, Wir steigen hier nach der Atomkraft in den kommenden Jahren aus der Kohleverstromung aus. Und jetzt diskutieren wir ernsthaft die Sinnfrage, ob bzw. welche Mengen an zusätzlichen Kraftwerken wir brauchen. Also damit ich jetzt hier auch nicht falsch interpretiert werde, mir geht es jetzt nicht darum, ob die 30 Gigawatt Kohlekraftwerke durch die exakt gleiche Kapazität Gaskraftwerke zu ersetzen sind. Ja, da können wir hoffentlich optimieren unter Einsatz erneuerbarer Energien und mit Batterien und Demand-Side-Management. Alles gut. Aber die von der Regierung anvisierten 20 Gigawatt, die werden ebenfalls in Frage gestellt. Und das erschließt sich mir nicht, ganz ehrlich. Und jetzt kommt's. Die EU-Kommission, die ist offenbar dabei, den Deutschen nur knapp über 10 Gigawatt zuzugestehen, die dann subventioniert gebaut werden dürfen. Darüber wird interessanterweise in Deutschland kaum diskutiert. Auch das nenne ich ein Erkenntnisproblem.
Warum? Und warum müssen wir damit überhaupt zur EU-Kommission? Wir sollten doch in Deutschland so viele Kraftwerke bauen können, wie wir wollen.
Ja, zur Frage der Erkenntnis. Deutschland wird seinen Stromkapazitätsbedarf sogar noch erheblich erhöhen, wenn wir tatsächlich im Wärmemarkt und in der Industrie massiv mehr Strom einsetzen. Dann geht es also nicht nur um die Ersetzung von Kohlekraftwerken, sondern auch um die Generierung zusätzlicher Kapazitäten, die wir dann übrigens insbesondere im Winter brauchen, wenn Sonne und Wind nur begrenzt zur Verfügung stehen. Ja? Wer das bestreitet, der hat nicht nur ein Erkenntnisproblem. Diese Positionierung führt letztlich nur dazu, dass die Kohlekraftwerke länger am Netz bleiben müssen, ja? Wenn wir keine Gaskraftwerke oder weniger als wir erforderlich haben, brauchen. Interessanterweise sind diejenigen, die gegen neue Gaskraftwerke wettern, häufig auch diejenigen, die gleichzeitig dringend aus der Kohleverstromung aussteigen wollen. Ja? Erkenntnisproblem. Oder ehrlich gesagt, vielleicht sogar präziser, das ist Erkenntnisverweigerung.
Erkenntnisverweigerung, das ist eine interessante Kategorie. Was ist mit den Subventionen? Warum sind diese überhaupt erforderlich, wenn wir die Kraftwerke doch unbedingt benötigen?
Oh, da sprechen Sie ein weiteres fundamentales Problem unseres Transformationsprozesses im Strommarkt an. Die erforderlichen Maßnahmen lassen sich häufig nicht erreichen, indem gut funktionierende Märkte die entsprechenden und erforderlichen Anreize für Investitionen setzen. Und jetzt hier mal ganz konkret. Das Marktdesign im Strommarkt macht Investitionen in Gaskraftwerke nicht attraktiv. Warum nicht? Die Investitionskosten von Gaskraftwerken können durch die erzielbaren Strompreise im Strommarkt in aller Regel nicht erwirtschaftet werden.
Helfen Sie mir. Was ist denn das für ein Marktdesign, das keine Anreize für neue Investitionen bietet?
Ja, da brauchen wir das ein bisschen, glaube ich, historischen Kontext da, warum wir sind, wo wir sind. Das Marktdesign für den Strommarkt wurde entwickelt im Zusammenhang mit der Liberalisierung der Strommärkte, das ist 25 Jahre her, gut. Damals ging es darum, die seinerzeit noch üppig vorhandenen Stromkapazitäten zum Vorteil des Kunden so in den Markt zu bringen, dass es preislich möglichst günstig wurde. Und das ist der sogenannte Energy-Only-Markt, bei dem nur für die gekaufte KWH bezahlt wird und nicht für die vorgehaltene Kapazität. Das führt regelmäßig dazu, dass der Erzeuger des Stroms kaum mehr verdient als das Geld für den eingesetzten Brennstoff. Hier also Erdgas im Normalfall, zuzüglich natürlich der CO2-Kosten mittlerweile. Und dahinter steckt dann das sogenannte Merit-Order-System. Es wird immer der Brennstoff eingesetzt, der die geringsten Kosten verursacht. Und je nach Marktlage ist das Kohle oder Erdgas, wenn nicht genügend erneuerbare Energien vorhanden sind.
Warum war das damals eine gute Idee?
Ja, also wie gesagt, weil grundsätzlich keine größere Investitionsnotwendigkeit bestand. Es gab ausreichend Stromkapazitäten, Atomkraft, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke. Und das hat sich zwischenzeitlich natürlich massiv geändert.
Aber wir haben doch jetzt die ganzen erneuerbaren Kapazitäten.
Ja, die aber bekanntlich leider nicht immer verfügbar sind. Und das ist das Problem. Darum brauchen wir die Gaskraftwerke, auch wenn die nur selten laufen. Aber zurück zu den Subventionen. Es braucht Subventionen, damit sich der Neubau dieser Kraftwerke rechnet. Die Atomkraft ist ja raus, Kohlekraftwerke sollen raus. Wenn jetzt Gaskraftwerke allein zur Stromerzeugung gebaut werden, dann muss Staat Geld zuschießen. Heizkraftwerke, für die gilt das nicht so, weil die gleichzeitig Fernwärme erzeugen, aber die lassen wir jetzt hier mal außen vor.
Und wegen der notwendigen Subventionierung muss die deutsche Regierung dann zur EU-Kommission?
Exakt. Und die EU-Kommission, die wundert sich, dass die Deutschen vor einigen Jahren wegen der Abschaltung der Kohlekraftwerke den Ausstieg daraus subventioniert haben wollten und deshalb bei der EU-Kommission waren. Und jetzt kommt Deutschland erneut, dieses Mal mit dem Argument, dass Subventionen für den Neubau gebraucht werden, mit dem die Kohlekraftwerke ersetzt werden. Dass das Fragen für den Markt innerhalb der EU aufwirft, das ist ja mal klar.
Die dann ja sicher auch Wirtschaftsministerin Reiche vorgeworfen werden, oder?
Ja, aber Frau Reiche, ganz ehrlich, der ist hier gar nichts vorzuwerfen. Übrigens war ihr Vorgänger mit demselben Thema in Brüssel. Ja? Seinerzeit blieb es in Deutschland ruhig. Jetzt kämpft Frau Reiche für dasselbe Thema mit denselben Argumenten und es gibt eine Menge Protest in der Opposition und ehrlich gesagt auch beim Koalitionspartner. All das finde ich persönlich ausgesprochen schräg, um es mal vorsichtig zu sagen. Wenn zwei das Gleiche tun, ist es eben noch lange nicht dasselbe. So ist Politik. Wäre schön, wenn die deutschen Qualitätsmedien solche Widersprüche in der Darstellung aufgriffen und die Debatte ein bisschen ehrlicher machen. Also jetzt mal mit Blick auf 2026. Gut, dass die Regierung neue Kraftwerke bauen will, aber die Erhaltung der sicheren Stromversorgung in Deutschland ist ganz klar mehr als ein reines Umsetzungsproblem. Da sind die offenen Fragen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Netzinfrastruktur vom Höchstspannungsnetz bis zum Niederspannungsnetz beim Verbraucher, die sind damit noch gar nicht einbezogen.
Wir brauchen also weiterhin mehr Einsatz für den zusätzlichen Erkenntnisgewinn bei unseren politischen Entscheidungsträgern. Welche großen Probleme der Regierung sehen Sie noch, die jetzt mit nach 2026 geschleppt werden?
Ja, vielleicht nochmal auch in der Kategorie Erkenntnisproblem, Umsetzungsproblem. Staat wird nicht in der Lage sein, die Transformation mit Steuerzahlergeld in den Erfolg quasi zu zwingen. Ohne eine wettbewerbsfähige Volkswirtschaft wird das nicht klappen. Sonst wird Deutschland sich überhaupt auch international nicht behaupten können. Ja? Und in der Praxis haben wir feststellen müssen, dass eben bislang nicht alles getan wird, um unsere Volkswirtschaft wieder ans Laufen zu bringen. Viel zu viel Arbeit an den Symptomen. Ja, erst recht wird bei den Transformationsschritten nicht konsequent auf die Kosten geschaut. Und 2026 ist für mich da ein ganz richtungweisendes Jahr, auch tatsächlich mit Fragen im Zusammenhang mit den notwendigen Erkenntnissen.
Können Sie mir Beispiele geben, wo Sie bei der Transformation Schwächen sehen?
Wir müssen zunächst schlicht akzeptieren, dass wir keinen automatischen Hochlauf der Transformationstechnologien sehen werden, der allein von Marktkräften getragen wird. Es ist eine harte Wahrheit, dass der Ausbau von erneuerbarem Strom, der Hochlauf von Wasserstoff, aber auch Technologien wie die Tiefengeothermie sich nicht einfach durch Marktkräfte entwickeln lassen. Sie sind leider nicht aus sich selbst heraus großflächig wirtschaftlich. Und bei Gaskraftwerken hatten wir ja vorhin auch schon gesehen, dass das eben erhebliche staatliche finanzielle Eingriffe erforderlich sein werden.
Aber wir lesen doch überall, dass erneuerbarer Strom in der Herstellung so günstig sei.
Ja, und das ändert aber in der Sachlage nichts daran, dass der Staat weiterhin subventioniert. Also auch bei PV-Anlagen, selbst bei Balkonkraftwerken ist ja der Staat mit Subventionierung dabei.
Bei Balkonkraftwerken auch?
Ja, und zwar relativ einfach. Der Mehrwertsteuersatz ist auf Null gesetzt. Ja? Das ist mal ein Investitionszuschuss in Höhe der Mehrwertsteuer. Ja? Gilt übrigens auch für PV-Anlagen. Und das kann man als Staat auch machen. Das kritisiere ich gar nicht. Ja? Wenn man das für sinnvoll hält, prima. Also daher vielleicht mal eine Ebene höher. Wir befinden uns in einer Situation, in der der Umbau durch eine Vielzahl von staatlichen finanziellen Instrumenten ermöglicht werden muss. Und selbst dann ist der Erfolg nicht garantiert. Und in Zeiten knappen Geldes, und da sind wir jetzt, da muss hier sehr, sehr sorgsam agiert werden. Nehmen wir für mich noch ein viel spannenderes Beispiel. Nehmen wir den Wasserstoffhochlauf. Da sind Riesensummen im Spiel, mit denen die Infrastruktur für Wasserstoff oder auch der Einbau von Wasserstofftechnologien, zum Beispiel bei der Stahlerzeugung, subventioniert wird. Und auch das hakt, ja? Die Industrieunternehmen, die Wasserstoff nutzen wollen, haben Sorgen, dass sie selbst mit den Subventionen im internationalen Wettbewerb dann trotzdem nicht wirtschaftlich sind. Industriekapazitäten, zum Beispiel in der Chemie oder beim Stahl, werden in Deutschland abgebaut. Stattdessen werden diese Produkte zum Beispiel dann aus China oder den USA nach Deutschland importiert. Das ist ein Schulbuchfall für Carbon Leakage. Das CO2 fällt einfach woanders an. Ja? Und das ist weder fürs Klima noch für die deutsche Volkswirtschaft hilfreich.
Und was sollten wir Ihrer Ansicht nach nun tun?
Ganz dringend die Diskussionen im Zusammenhang mit dem Hochlauf von Wasserstoff ehrlich machen. Stichwort Erkenntnisgewinn. Wer glaubt, dass der Wasserstoffhochlauf sich allein mit einem Fokus auf grünen Wasserstoff sicherstellen lässt, der verhindert einen kosteneffizienteren Hochlauf, der auch auf preiswerteren blauen Wasserstoff aus Erdgas setzt und so die Verfügbarkeitsprobleme beim grünen Wasserstoff vermeidet. Ja, schauen wir auf das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz der neuen Bundesregierung. Da dreht sich alles um klimaneutralen grünen Wasserstoff. Blauer Wasserstoff ist nicht im Lösungsraum dieses Gesetzes. Wie man in dem Kontext behaupten kann, man strebe einen kosteneffizienten Umbau auf Wasserstoff an, das ist mir schleierhaft. Ja. Was wir sehen, ist nichts anderes als die Fortsetzung der bisherigen Politik der Ampelregierung. Wenn die Regierung da nicht umsteuert, darf sie sich nicht wundern, wenn der Wasserstoffhochlauf ein schönes grünes Narrativ bleibt. Und von einer Beschleunigung des Hochlaufs durch das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz kann dann meiner Ansicht nach auch keine Rede sein.
Ist das wieder mal der Gaslobbyist, der Erdgas über blauen Wasserstoff auf dem Markt halten will, Herr Möhring?
Ja, wunderbarer Konter, Frau Arndt. Da bin ich jetzt aber tatsächlich schlicht der Überbringer der Nachricht. Allein grün wird nicht reichen. Das ist übrigens auch ein klassisches Erkenntnisproblem, kein Umsetzungsproblem. Wenn Politik sich da nicht ehrlich macht, dann ist es so. Unsere europäischen Nachbarn, zum Beispiel die Niederlande oder UK, die agieren anders. Natürlich ist blauer Wasserstoff dort Teil des Hochlaufs. Norwegen hatte übrigens den Deutschen, erinnern sich ja wahrscheinlich viele noch daran, Angebote gemacht, wie blauer Wasserstoff in den Markt gebracht werden kann. Aber wir wollten es ja offenbar nicht. Jeder Hinweis auf blauen Wasserstoff wird vom Mainstream-Narrativ niedergebrüllt. Ja? Mit dem Argument, da werden nur fossile Energien verlängert und erneuerbare Energie wird am Hochlauf gehindert. Dass wir mit dieser Herangehensweise den Übergang zu Wasserstoff selbst in Frage stellen, das wird nicht mal diskutiert. Und was wir da dann übersehen ist, große Energieverbraucher, zum Beispiel Stahlwerke, müssen sich im globalen Wettbewerb behaupten. Die kann ich auch nicht einfach zur Nutzung von Wasserstoff zwingen. Auch nicht mit Geld. ArcelorMittal hat sogar Milliardensubventionen in Deutschland wieder zurückgegeben, weil sich Wasserstoff für sie nicht rechnet. International agierende Unternehmen kann man eben nicht regulatorisch in neue Technologien hineinzwingen, wie Bürger bei der Heizung. Ja? Diese Unternehmen gehen dann einfach weg.
Reden wir da auch von einem Vertrauensverlust in die Rahmenbedingungen?
Ja, ganz klar. Inakzeptabel hohe Energiekosten und kein wirtschaftlich tragfähiges Konzept für die Transformation. Also dieser Mix ist in meinen Augen kreuzgefährlich, neudeutsch toxisch. Also begreifen wir, nach vorne gucken, jetzt 2026 als Chance, schonungslos nach den Lösungen zu suchen, die Deutschland wettbewerbsfähig halten können. Und wenn wir von blauem Wasserstoff reden, in diesem Kontext gehört auch die Debatte um CCS. Carbon Capture and Storage. Deutschland muss sich jetzt öffnen für eine möglichst kostengünstige Umsetzung von CO2-Einspeicherung. Für blauen Wasserstoff, aber auch für industrielle Anwendungen, für die es keine wirtschaftlich umsetzbare Alternative zu CCS gibt. Und dabei, auch das gehört dazu, müssen wir die heimische CO2-Einlagerung hier in Deutschland als Option durchdenken. Denn sie kann die Kosten der CO2-Einlagerung massiv reduzieren. Ganz ehrlich, vielleicht wollen das aber viele auch gar nicht.
Und das müssen Sie mir erklären. Damit mahnen Sie doch lediglich die Umsetzung des Koalitionsvertrags an.
Ja, auf der obersten Zielebene waren sich ja die Akteure vielleicht bei den Koalitionsverhandlungen noch einig, nämlich kosteneffiziente Transformation und wettbewerbsfähige Volkswirtschaft. Aber dann sitzen ganz schnell alle wieder in ihren Schützengräben und verteidigen ihre Haltung zur Transformation. Nur erneuerbar wird ernsthaft unterstützt. Haltungsfrage. Den Rest muss dann der Staat mit Geld lösen. CCS findet daher nur im absoluten Ausnahmefall ernsthaft staatliche Unterstützung. Da hat die neue Bundesregierung in 2025 meines Erachtens keine spürbaren Fortschritte gegenüber der Ampelregierung gemacht. Ich fürchte, in der Regierung und auch in den Ministerien sitzen immer noch viele, die eigentlich den wirklichen Erfolg des CCS-Gesetzes gar nicht ernsthaft wollen. Lass mich aber gerne da vom Gegenteil überzeugen in Zukunft. Wenn wir, das ist meine Sorge, wenn wir in dieser Denke bleiben, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Dinge nicht funktionieren. Auf Englisch gibt es eine wunderbare Redewendung. Either you sit at the table or you are on the menu. Heißt, entweder sorgst du dafür, dass wettbewerbsfähige Lösungen entstehen, oder es geht dir an den Kragen. Du wirst schlicht verdrängt. Deutschland läuft gerade Gefahr, nicht mehr am Tisch sitzend die Lösungen vorzugeben, sondern on the menu zu sein. Die globalen Wettbewerber, die sich beweglicher zeigen, überholen uns und graben unsere Stärken ab.
Ich würde sagen, wir wollen schon am Tisch der Transformation sitzen und nicht auf der Speisekarte. Schauen wir also auf 2026. Was ist konkret zu tun? Was würden Sie sich jetzt von den Verantwortlichen in Bund und Ländern wünschen? Gerne anhand der Beispiele von gerade.
Es ist spät, aber vermutlich noch nicht zu spät. Mein erster Wunsch, den Erkenntnisgewinn, dass wir nicht mehr aus der Position der Stärke Wirtschaftspolitik machen können. Es gehört hier jetzt alles auf den Tisch, was die Kosten für Energiepreise und die Transformation effektiv nach unten treibt.
Alles? Also beispielsweise auch mehr heimische Gasförderung?
Ja, ganz klar. Wir müssen unsere Potenziale kennen und bewerten. Heimische Rohstoffe, damit haben wir uns doch in der Politik seit Jahren nicht befasst. Oder jedenfalls nur damit, wie man die Erdgasförderung erschweren kann. Ja? Da war ja nicht einmal der Erkenntniswunsch vorhanden. Vermutlich bis heute nicht. Also mich überrascht daher auch nicht, dass jetzt selbst der VCI als Sprachrohr der chemischen Industrie diesen Punkt mit mehr heimischer Gasförderung aufmacht.
Kommt jetzt hier ein Drill-Baby-Drill-Statement oder was meinen Sie?
Ja genau, da müssen wir wahrscheinlich sprachlich abrüsten. Es geht um Potenziale, es geht darum, was technisch und umweltverträglich machbar ist und was wir damit für die deutsche Volkswirtschaft erreichen können. Das weiß doch die Bundesregierung bislang gar nicht. Ja? Da wird dann lieber von Haltung geredet als von Fakten. Und das bringt mich zu meinem zweiten Wunsch. Raus aus der Ecke der politisierten Vorfestlegungen. Das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz, das allein grünen Wasserstoff im Fokus hat, ist für mich heute schon ein Klassiker. So agiert jemand, der sich keine Sorgen macht, dass die Transformation schiefgehen kann. Und ganz wichtig, es geht mir nicht darum, die Transformation oder das Langfristziel der Klimaneutralität in Frage zu stellen. Überhaupt nicht. Aber es geht darum, dass Politik bereit ist, sich selbst und die bisherigen Instrumente auf dem Weg dorthin auch in Frage zu stellen und sich konsequent für weitere Optionen zu öffnen. Ja, haben wir ja gerade besprochen. Stichwort blauer Wasserstoff, CCS. Meines Erachtens kann das sogar Vertrauen in der Bevölkerung schaffen, weil dann sichtbar von der Politik akzeptiert wird, dass Anpassung erforderlich ist. Aber ganz klar, das erfordert Mut.
Ganz ehrlich, Herr Möhring, wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein? Damit werden doch fundamentale Positionen in Frage gestellt. Ich kann nicht gleichzeitig aus fossilen Energieträgern aussteigen wollen und CCS befürworten.
Und wie ich das kann, ja? Einfach mal bei unseren europäischen Nachbarn schauen, die einen pragmatischeren Ansatz an die Erreichung der Ziele für die Klimaneutralität haben. Denen geht es wirklich darum, kostengünstig CO2 zu reduzieren und ihren industriellen Kern erfolgreich zu erhalten. Und genau da muss Deutschland hin. Ja? Aber ich gebe Ihnen ja auch recht. Die Debatte in Deutschland ist eben hochgradig politisiert. Aber wer sich nicht ändert, muss auch mit den Konsequenzen leben. Ja? Misserfolge können wir uns nicht mehr leisten. Und wir können sie auch nicht abmoderieren mit klugen Narrativen. Und wenn wir auf 2026 schauen, es finden 5 Landtagswahlen statt. 2 im März und 3 im September. Welche Partei macht sich auf, konsequent auch Themen zu adressieren, die nicht im Mainstream sind? Wie groß ist die Angst vor Wählern oder Medien? Ja? Also die Erfahrung aus 2025 macht mich da dann tatsächlich auch nicht optimistisch. Aber andersrum, Politik könnte viel Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn sie schonungslos die erkannten Defizite angeht.
Und was, wenn das nicht geschieht?
dann setzen sich die aktuellen Trends fort. Auf ein Wunder einer weltweiten Wirtschaftsdynamik zu hoffen, ist als Strategie hier jedenfalls zu wenig. Ja? Und dazu ist die deutsche Volkswirtschaft auch gar nicht mehr robust genug. Und zur Erinnerung zu den Landtagswahlen jetzt, auch in 2027 haben wir erneut 5 Landtagswahlen, inklusive Nordrhein-Westfalen im Frühjahr. Und das wird, wie wir alle wissen, ein zentraler Gradmesser auch für die Bundespolitik. Zuletzt nochmal eine harte Wahrheit, persönliche Meinung jetzt von mir. Wenn keine sichtbaren Fortschritte gemacht werden im Zusammenhang mit Energiewende und Transformation, dann ist das doch Wasser auf die Mühlen der Parteien am rechten und linken Rand, ohne dass sie inhaltlich ernsthaft machbare Lösungen für die Transformation anbieten. Profitieren sie von der Erfolglosigkeit einer jahrelang etablierten Politik, die sich an die erforderlichen Veränderungen nicht wirklich traut. Wenn die verantwortliche Politik weiter passiv bleibt, ist die Gefahr groß, dass sie zerrieben wird. Either you sit at the table or you are on the menu. Manchmal glaubt man ja auch nur, dass man noch in Kontrolle ist. Und die Welt da draußen ist längst weiter.
Schlusswort. Wir sind gespannt auf 2026. Ein Weiter-so können wir uns nicht leisten. Deutschland hat sich von internationaler Dynamik im Zusammenhang mit Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit ein Stück weit abgekoppelt. Das liefert genügend Stoff für unser Energieupdate. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie dabei waren. Teilen Sie das Energieupdate gerne in Ihrem Netzwerk und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein. Wie gewohnt, am ersten Donnerstag im Monat.